Wiedersehen. Vater, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, dass der Heilige Geist mitten unter uns ist. Herr, wir wissen, du lebst, du existierst und du bist König aller Könige. Und Herr aller Herren, gelobt sei dein Name, Herr Jesus, auch heute Morgen. Amen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Gott möge euch reichlich segnen. Wir haben heute ein gutes Thema über das Gebet. Ich mache immer noch an diesem Gebet rum, denn Beten ist Atemholen für die Seele. Beten, das ist A und O der Christen. Wer nicht betet, der wächst nicht. Wer nicht betet, der erlebt nichts. Wer nicht betet, der empfängt nichts. Also Gebet ist der Schlüssel für ein geistliches Leben. Und bevor die Menschen Burgen, Schlösser und große Städte bauten, haben sie Altäre gebaut. Der Mensch hat immer gebetet. Und du musst nicht besonders klug sein, um beten zu können. Rufe mich an in der Not, sagt der Herr, und ich will dich erretten. Ich will über das richtige Beten heute sprechen. Aber zuerst, ich lade dich ganz herzlich für die nächste Woche. Ist einiges los. Wir werden mehr über Prophetie im Monat September sprechen. Was ist der prophetische Geist? Zuerst mal, ich fange mit dem falschen Geist an. Es gibt so viel falsches Christentum, falsche Vorstellungen, falsche Ideale, was die Menschen haben. Und die denken, das ist das Wahre. Der Teufel ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Schwindler, ein Gauner. Das ist der Teufel. Und er versucht, die Menschen immer hinter das Licht zu führen. Hat schon beim Heiland probiert, bei den Aposteln probiert. Und immer wieder. Und manchmal hat es geklappt. Denn ich denke nur daran, als der Herr Jesus sagt, ich werde am Kreuz sterben, dann sagt der Petrus, nein, niemals, das widerfahren. Die nicht. Und wir wissen, was dann passiert ist, dass Jesus sagt, Satan hinter mir. Du siehst sogar in der Gegenwart Jesu, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, wird der Petrus als besessen dargestellt. Satan hinter mir. Ein paar Minuten vorher sagt er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hinterher, ein paar Sekunden später, Satan hinter mir. Du siehst, dieser falsche Geist, wie schnell der Teufel sich einschleicht. Ist ein Schleicher, ein Schleimer. Darüber werde ich sprechen am Mittwoch. Komm und sei dabei. Dann über das Gebet, dass Gott die Gebete erhört, das wird am Mittwoch sein. Über den Cornelius werde ich sprechen. Also hör mal, Cornelius. Über Cornelius. Deine Gebete sind erhört. Das ist doch fantastisch. Deine Gebete sind erhört. Weißt du, deine Bitten, deine Anliegen. Dieser Cornelius ist in der Bibel, dieser römische Hauptmann, hat etwas Besonderes getan, dass seine Gebete erhört worden sind. So, nur nebenbei. Also, geh ins Internet oder lest unser Programmzettel, da stehen die Themen drauf und ich wünsche euch Gottes Segen. Das richtige Beten, was ist es? Jesus hat den Juden gesagt, und die Juden sind Weltmeister im Gebet eigentlich, die beten bald Tag und Nacht, immer alles nur mit Gebet. Die gehen ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus ihrem Hause fort. Also das sind die Juden. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Obwohl die Heiden wahrscheinlich mehr gebetet haben als die Juden damals. Wenn ich da in der Bibel anschaue, da gibt es eine Gebetsversammlung. Zwei Leute beten im Tempel, der Zöllner und der Pharisäer. Der Pharisäer war ein Profi im Gebet. Der konnte die Gebete auswendig, der hat es runtergeleiert und so weiter. Und der Zöllner liegt daneben und betet und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Welches Gebet wurde hier erhört? Was ist richtiges Beten, ist mein Thema. Geplapperte Gebete sind Gebete, die nicht erhört werden, auf die Gott gar nicht reagiert. Und wenn ich mich vorstelle, heute die Moslems beten 75 Mal, großes Allah, großes Allah, großes Allah. Und der wächst gar nicht. Der tut nichts. Da passiert nichts. Oder auch doch, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, die beten, da passiert nichts. Vor allem persönlich geschieht da nichts. Diese geplapperten Gebete sind nichts anderes wie Stroh dreschen oder wie man früher gesagt hat, ich fahre ins Blaue. Man fährt los und weiß gar nicht wohin. Wo werden wir hinfahren? Wo werden wir landen? So. Das Beten, das richtige Beten lernt man nicht in der Schule, auch nicht in der Kirche, in der Gemeinde, sondern das lernt man im Umgang mit Gott, in einer persönlichen Beziehung mit dem Herrn. Zu Hause, wo dir mal was anbrennt, wo du Probleme hast, wo es gar nichts läuft, gar nichts passiert, da lernt man beten. Herr, hilf. Herr, steh mir bei. Herr, segne. Herr, hilf mir. Und wenn du versinkst, und ich denke nur an den sinkenden Petrus, der hat nicht lang da das Vater unser beten können oder Ave Maria oder was weiß ich, irgendein großes Gebet. Herr, hilf. Und schon der Herr hat eingegriffen und gehandelt. Das sind diese kurze Gebete, Stoßgebete. Gott hört Stoßgebete. Halleluja. Und die muss man lernen. Immer ein Stoßgebet parat haben. Wenn du aus dem Haus gehst, hab immer ein Stoßgebet. Herr, führe mich. Herr, steh mir bei. Herr, heile mich. Und so weiter. Und weißt, der Herr Jesus sagt auch, du sollst auch nicht immer plappern, Herr, Herr, sondern tu auch den Willen Gottes. Beten und tun gehört zusammen, darüber werde ich heute sprechen. Wenn du betest, erwarte Ergebnisse. Erwarte, dass du einfach seine Stimme hörst, dass er eingreift, dass er dir hilft. Beten gehört auch Erwartung, dass wir in einer bestimmten Erwartungshaltung stehen. Ich erwarte heute. So wie du Post erwartest. Dann gehst auch um 12 Uhr zum Briefkasten und guckst, ob der Post wurde schon da war. Verstehst du? Du erwartest Post. Und es kommt vielleicht nicht heute. Aber du weißt, es ist abgeschickt. Du weißt, die Antwort ist unterwegs. Und du wartest auf die Antwort. So ist Beten. Auch hier, ich will dir helfen, dass du einfach verstehst, dass deine Erwartungen erfüllt werden. Wenn du erwartest, wenn du nichts erwartest, wird auch nichts kommen. Erwarte auch hier in der Predigt, dass Gott zu dir redet, dass dir ein Licht aufgeht, dass du sagst, Mensch, das hat meinen Horizont gesprengt. Das habe ich gar nicht gewusst, so weit habe ich gar nicht gedacht. Die ersten Christen, sie haben erwartet, in Apostelgeschichte 3, Vers 5 lese ich, und er achtete dieser Aeneas in der Bibel, als Petrus so predigte, da saß er, hat den Mund aufgesperrt, und du siehst, wie einer zuhört, ob einer sich auf dem Stuhl nach vorne bückt oder die Arme verschließt, und sondern was soll der erzählen, der Lausbub da, verstehst? Und dieser Aeneas, er glaubte, als Petrus sah, dass er glaubte und er achtete auf sie und erwartete, etwas von ihnen zu erhalten. Der Bettler an der Pforte dort, der erwartete eine milde Gabe. Und dann kommt Petrus vorbei und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich dir gebe, steh auf im Namen Jesu. Du siehst, erwarte etwas. Erwarte, sei wenigstens so gut wie ein Bettler. Erwarte etwas von Gott, dass er dir nicht nur ein paar Groschen gibt, sondern mehr als Gold und Silber. Gottes Wort sagt uns und zeigt uns die Bedingungen, was wir sagen sollen, wie wir zum Herrn kommen sollen, was die Voraussetzungen sind, und hat uns Versprechen gegeben. Wenn du anrufst, wenn du betest, da werden Wunder passieren. Und bei uns passieren oft so wenig Wunder, weil wir nicht beten. Wir sollten viel mehr mit Gott reden, mit unseren Anliegen. So wie dieser römische Hauptmann dort in der Bibel. Wenn wir die Bedingungen Gottes erfüllen, sollten wir erwarten, dass er es auch sein Versprechen einhält. Also du gibst und er gibt dir wieder was zurück, dass es nicht leer zurückkommt. In Matthäus Kapitel 6, Vers 33, wir haben diese bekannte Stelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Tu was für den lieben Gott. Sei nicht so knausrig, so geizig oder so egoistisch, ich will nur alles haben. Nein, tu was für Gott und Gott tut was für dich. Du wirst überrascht sein. Wenn du etwas für Gott tust, und für Gott kannst du nichts tun, weißt du, du kannst höchstens so wie dieser eine Schotte, der sagt, lieber Gott, hier das ganze Opfer, die ganze Kollekte kannst du haben und schmeißt und sagt, das gebe ich dir und was runterkommt, das gehört mir. Verstehst du? Weißt du, du kannst auch denken, ich kann Gott irgendwie finanzieren, unterstützen, du kannst nicht. Wenn du etwas für Gott tun willst, musst du einem Menschen was tun, eine Sache, eine Einrichtung, der Gemeinde, dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn wir ihn suchen, sollen wir erwarten, dass er unsere Bedürfnisse erfüllt und stillt, dass er uns das alles gibt, was wir brauchen. Denn gerade Matthäus 6, 33 spricht über die Sorgen. Was werden wir essen? Und das ist die Hauptsorge des Menschen von Anfang an. Egal wo er wohnt, Ernährung, Essen und Kleidung, Obdach, das sind so unsere Bedürfnisse. Er wird uns geben, was wir brauchen, wenn wir für Gott sorgen. Sein Reich bauen, sein Reich fördern. In Sprüche 3, Vers 6, ich werde zuerst mal ein paar Bibelstellen hier zitieren, damit wir wissen, Gott verspricht uns, unsere Gebete zu erhören. Und da heißt es, wenn wir auf all unseren Wegen ihn anerkennen, ihn ehren, sollen wir auch von ihm etwas erwarten. Sprüche 3, Vers 6, dass er unsere Schritte leitet, dass er uns versorgt. Wenn wir ihn anerkennen, du bist Herr. Schau auf den Herrn. Und nach Lukas 6, Vers 8, 6, Vers 38 heißt es, oder hier in der Kurzform, wir sollten geben, dann wird uns gegeben werden. Was wir Gott geben, was wir Gott zutrauen, was wir von ihm erwarten, das werden wir auch empfangen. Erwarte Großes und du wirst Großes bekommen. Erwarte nichts und du wirst nichts bekommen. Das ist doch gerecht, oder nicht? Wenn wir nichts geben, nichts tun, sollen wir auch nichts erwarten. Nein, ich habe Gott unterhalten, dass er ein bisschen Spaß hat mit mir. Verstehst du, Gott, wir sollten nicht beten nur zur Unterhaltung, nur zum Vergnügen und was weiß ich, nur damit der liebe Gott Freude hat. der wird uns die Freude im Himmel mit uns haben, wenn wir dort mal angekommen sind. Und da werden wir sagen, heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaoth. Da werden wir rühmen den Herrn und preisen ihn. Aber jetzt hier unten haben wir ein paar andere Aufgaben zu erledigen. Wenn wir nichts geben, nichts tun, wird auch nichts passieren. Und ich habe eines festgestellt, Egoisten, Geizhälse, eigennützige und selbstsüchtige Menschen sollten gar nicht beten. Das ist zwecklos. Gott gibt erst, wenn du gibst. Er segnet, wenn du segnest. Er hilft, wenn du hilfst. Das ist Gott. Er ist ein Vergelter, steht in meiner Bibel. Und das ist der Grund, warum viele Christen von Gott nichts empfangen. Sie geben nichts. Denn wenn du etwas gibst, etwas tust, dann erwartest du. Du erwartest deinen Lohn, deinen Zahltag, wenn du etwas tust. Du erwartest, dass du belobigt wirst. Deshalb sagt die Bibel, ein Zweifler soll nicht denken, dass er von Gott etwas empfangen wird, dass Gott ihm antwortet. Und Zweifel drücken wir meistens durch unsere Tat. Ja, das ist sowieso alles wie die Katz, was wir da machen. Ist alles vergeblich. Aber meine Bibel sagt, wer Gott dient, der dient ihm nicht vergeblich. Der dient nicht umsonst. Ein selbstsüchtiger, zänkischer, rebellischer, undankbarer Mensch wird von Gott nichts empfangen. Also zuerst einmal, wir sollen dankbar sein, voller Lob und voller Dank, voller Enthusiasmus. Oh Herr, hier hast du alles. Und dann erwarte auch alles. Du gibst Gott alles, dann erwarte auch alles von Gott. Richtiges Beten ist mein Thema. Und oft fragen wir nicht, warum wir nichts empfangen haben. Ach ja, naja, heute war es langweilig. Heute war der Herr nicht gegenwärtig. Heute habe ich den Heiligen Geist nicht gespürt. Nein, wir sollten, wenn wir was tun, immer erwarten. Immer etwas erwarten, dass wir empfangen werden. Und wir empfangen nicht, weil wir Atheisten sind. Auch wenn wir Christen sind. Es gibt christliche Atheisten. Gott ist tot. Und wenn ich dann die Bibel lese, da diese Baalspriester in Israel, das waren ja voll Gottes. Das war voll Gottes. Die haben Priesterschaft gehabt und dergleichen. Und die haben zu Gott geschrien, zu ihrem Baal geschrien, aber dieser Baal war nuscht, war null. Die haben sich geritzt und sie haben geschrien, Baal, 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 Baal. Herr, Baal ist nichts anderes als das Wort Herr. Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf, lass Feuer fallen vom Himmel. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann kommt unser lieber Freund Elia, unser Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast. Du bist der große Gott. Und er spricht 54 Worte und Feuer fällt vom Himmel. Aber viele Christen beten wie Atheisten. Zu einem Gott, der tot ist angeblich. Die haben keine Beziehung zu ihm. Nur noch, wenn sie in Not sind, dann rufen sie den Herrn an als Ersatzrad am Auto. Erwarte. Und Erwartung ist eine Einstellung, eine persönliche, innere, geistige Einstellung. Glaube und Erwartung gehen Hand in Hand. Und da heißt es in der Bibel, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn es aus dem Herzen kommt, wenn es aus dem Inneren des Menschen kommt, wenn es ernstlich ist, es vermag viel. Warum sollten wir beten? Weißt du, wir sollten beten in Situationen, wo wir selber nicht weiter können. Und etwas erwarten. Wir sollten in einem Zustand sein der Erwartung. Und zwar von morgens bis abends. Ich erwarte. Was erwartest du heute Morgen? Von Gott. Persönlich. Denk doch drüber mal nach. Sei mal kritisch mit dir selber. Was erwartest du? Ja, dass ich wieder gut nach Hause komme, dass es nachher Kaffee gibt und Kuchen gibt. Oder, ne? Unsere Schwester hat Äpfel mitgebracht. Ganzen Korb voll, verstehst du? Und jeder darf einen Apfel mit nach Hause nehmen heute nach dem Gottesdienst. Versteht? Ist das, was du erwartest? Viele Christen beten. In Spanien unter Franco-Regime damals gab es eine ganze große Dürre und der Bischof von Madrid hat aufgerufen, wir beten in Spanien für Regen. Die ganze Nation wurde aufgerufen, wir beten für Regen. Und da kommen die Massen zusammen, weil die Leute warteten auf Regen dort in Spanien. Und da kommt ein kleines Mädchen mit dem Regenschirm unterm Arm. Sagt er, und dann fragen die Leute, ja, warum trägst du deinen Regenschirm mit? Ja, weißt du, wenn wir beten und wenn es nachher schüttet, ich will nicht nass werden. Verstehst du, sie hat den Regen erwartet, sie hat einen Regenschirm mitgenommen. Hast du wenigstens in der Tasche heute mitgenommen, wenn du ins Gottesdienst gehst, oder bist du blank? Wir sollen etwas erwarten. Wir sollen eine Tasche, am besten eine Schubkarre mitbringen, damit wir was nach Hause transportieren können. Einen reich gedeckten Tisch. Und der Herr sagt, meine Bibel sagt, er deckt unseren Tisch im Angesicht unserer Feinde. Verstehst? Hast du wenigstens Hunger mitgebracht, Appetit mitgebracht? Und Erwartung ist nichts anderes, dass du einen großen Hunger hast. Dass du einen großen Appetit hast. Aber Appetitlosigkeit, das habe ich bei meinen Kindern gemerkt, wenn die keinen Appetit haben, da stimmt was nicht. Die werden krank oder sind krank, haben Fieber. Appetitlosigkeit bei Christen ist genauso wie Gebetslosigkeit. Erwarte. Das ist die innere Einstellung, die du brauchst, basierend auf die Treue Gottes, auf sein Wort. Gott hat uns versprochen, so, er will uns alles geben, was wir brauchen. Erwarte. In der Bibel haben wir die Geschichte von diesem blinden Bettler Bartimäus, der dort am Tor wartet, als Jesus vorbeigeht. Und dann ruft er, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Gott soll sich erbarmen. Aber was wäre dieses Erbarmen Gottes in unserem Leben? Denk drüber nach. Der blinde Bartimäus hat etwas von Jesus erwartet. Und als Jesus sagt, was willst du? Dann sagt, wird er ganz konkret, dass ich sehend werde. Was ist deine Not? Was ist deine Situation? Was erwartest du? Der römische Hauptmann hat etwas erwartet, dass sein Diener gesund wird. Und dann sagt der Herr, sprich nur ein Wort. Und mein Diener wird gesund. Erwarte ein Wort Gottes in deinem Leben. Ein Rhema-Wort. Ein Wort, das dich inspiriert. Das dich wieder auf die Beine bringt. Erwarte. Abraham erwartete, als er seinen lieben Sohn Isaak da opferte. Aus welchem Grund auch immer. Und er erwartete, dass Gott den Isaak gar nicht ihm wegnimmt. Weißt du, dass Gott eine Patentlösung hat. Erwarte eine Patentlösung in deinem Leben. Gott wird schon Wege finden. Gott wird Möglichkeiten entdecken, wie er dir helfen kann. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Weißt du, du musst nur erwarten, dass Gott eingreift, dass Gott mal was macht, dass was passiert. Erwarte. Wie? Das ist sein Problem. Er ist schlau genug. Nur nebenbei. Jakob, als er da mit Gott die ganze Nacht gerungen hat, er hat erwartet, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Was nützt es, ich kämpfe und ringe und bewege mich, aber da passiert nichts. Da muss was passieren. Erwarte, dass der Herr dich segnet. Moses hat erwartet, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, ich möchte deine Größe sehen. Ich möchte nicht nur von dir hören, ich möchte dich sehen. Und dich nicht nur erleben, ich möchte dich kennenlernen. Deshalb ist er zum Berg hinaufgegangen. Die blutflüssige Frau in der Bibel. Ich zitiere nur und streife das nur ganz schnell. Die hat gesagt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, wenn ich durch diese Rabbis und durch diese Juden und durch diese Pharisäer durchkomme, dann werde ich gesund. Wenn ich den Saum seines Kleides berühre. Und dann hat sie ganz schnell am der Quaste des Herrn Jesus gezogen. Und dann sagt Jesus, hey, mich hat irgendjemand hier ganz besonders berührt. Wer ist es? Natürlich hat dieses Mädchen Angst gehabt. Aber in dem Moment, wo sie berührte den Herrn, ist dieser Blutfluss zum Stoppen gekommen. Und deshalb ist es so wichtig, erwarte, wenn du betest, dass was passiert. Also ich tue das. Weißt du, Gebet ist so etwas wie ein Automat, da steckst du oben Geld raus und da kommt hinten Kaugummi oder was du brauchst. Verstehst du? So ist Gebet. Erwarte. Du wirst entsetzt sein, wenn da nichts rauskommt. Schau so einen Raucher. Wenn der zum Automaten geht, Geld reinsteckt, dann erwarte, dass da Schachtel Zigaretten rauskommt. In aller Liebe. Erwarte. Im Natürlichen sind wir volle Erwartung. Überall. Auf allen Gebieten. Aber wie sieht es im Praktischen aus? Beim Beten, im Geistlichen? All die Gebete der Bibel, sie waren sicher, diese Leute, alle diese Beter, sie waren sicher, was Gott versprochen hat, das tut er. Er hat gesagt, bittet. Er hat nicht gesagt, um was wir bitten sollen. Bittet. Einfach nur bitten. Was willst du? Das waren die ganzen Themen hier, den ganzen Monat August. Du kannst bitten und Gott will sein Versprechen einlösen. Weißt du, Gott gibt uns einen Blankoscheck. Setz den Betrag ein, den du brauchst. Unterschrieben ist er. Und du musst dann auf der Rückseite noch unterschreiben, nur den Betrag einsetzen. Das darfst du, was du dir wünschst. In der Bibel heißt es, befiehle dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz, nicht was das Herz der anderen oder der Kopf der anderen wünscht, sondern was dein Herz sich wünscht. Was wünschst du dir? Was wünschst du dir wirklich? Sei ehrlich. Das muss man mir nicht erzählen, ich will es auch nicht wissen. Aber sage es Gott wenigstens und dir selber und schreib es auf. So, Gott hat es versprochen. Und selbst wenn alles gegen dich spricht, Gott hat es versprochen. Hier heißt es in Markus Kapitel 9, Vers 24, da betet einer, der kann es nicht fassen, der betet um Heilung. Und da sagt er ein ganz modernes Gebet, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich glaube. Schließlich, genau das Gebet müsst du vielleicht sprechen, bevor du dich richtig anfängst zu beten. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bin so kleingläubig, so kleinkariert, so spießbürgerlich. Wisse, alle deine Gebete sind nicht umsonst vergeblich. Deine ganze Arbeit, dein Einsatz für den Herrn, der Dienst für Gott ist nicht umsonst. Erwarte das, was rauskommt, das, was dir rausspringt, wenn du für Gott lebst, für Gott arbeitest. Da springt was raus. Erwarte Ergebnisse. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, auch mit eingeschlossen, seid beständig, unbeweglich, immer voll im Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Darum, weil wir es wissen, weil die Bibel schwarz auf weiß uns das garantiert und sogar schriftlich, Gott gibt, stell dir mal sowas vor, Gott gibt uns heute schriftlich, dass er uns segnet, dass es alles nicht vergeblich ist. Beten lernt man, wenn man ständig, permanent mit Gott in Gespräch ist, viel Umgang mit Gott hat. Weißt du, morgens, wenn man aufsteht, guten Morgen, lieber Heiland. Da gehst du auf die Toilette, ins Badezimmer und sagst, guten Morgen, Heiliger Geist. Dann kommst du zum Frühstück und sagst, guten Morgen, Herr Jesus. Oh, ich freue mich, dass ich noch leben darf. Jemand hat heute Morgen gebetet, dass ich aufstehen kann, verstehst du, dass ich leben kann, dass ich dienen kann. Ja, freu dich. Und dass du einfach Gott persönlich dienst. Ich diene nicht der Gemeinde. Ich diene euch nicht. Hab keine Lust, euch zu dienen. Ich diene dem Herrn. Aber weil ich dem Herrn diene, habe ich Freude, euch zu dienen. Habe ich Spaß. Und ich habe diese Tage etwas gesagt, was mir groß geworden ist. Wenn du aufhörst zu dienen, zu erwarten, dann kannst du gleich dir den Sarg bestellen, zum Bestatter gehen. Verstehst du? Dann bist du kurz beim Abdanken und Abkratzen. Erwarte etwas. Erwarte von deinem Leben. Erwarte das, was passiert. Und die Menschen, die nichts mehr erwarten, die sterben. Das kann ich dir schriftlich geben. Es geht vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre gut, aber dann hört's auf. Erwarte, dass dein Einsatz für Gott nicht vergeblich ist. Das Gespräch mit Gott nicht irgendwie an der Decke wieder reflektiert wird. Weißt du, das Gebet ist mehr als nur Bibel lesen. Das geistliche Leben, meine ich, ist mehr als nur Meditation, mehr als nur eine Predigt oder eine Stunde abzusitzen, das ist ein Gespräch mit Gott, eine Kommunikation. Ja, ich predige hier, aber du kannst sagen, nein, das glaube ich nicht. Oder, ja, Herr. Oder die Pfingstler sagen, Amen. Das, ja, so sei es, das will ich haben. Das ist es, das brauche ich. Sei in Kommunikation. Oh Herr, gib mir das. Und vielleicht vergisst du, was ich jetzt predige, aber du sagst, ja, ich will das haben. Ich will empfangen. Ich will was erleben. Ich will einen Durchbruch in meinem Leben haben. Gespräche sind immer ein natürlicher Teil des Lebens. Weißt du, wir kommunizieren. Ach, das glaube ich doch nicht. Verstehst? In deiner Seele kommunizierst du, ja oder nein, plus oder minus. Glaube ich oder glaube ich nicht. Was der Matthäus das sagt, glaube ich sowieso nicht. Verstehst? Oder, ja, ich glaube das. Herr, ich möchte es haben. Bitte gib mir. Erwarte etwas in deinem Inneren. Nicht nur, wenn du hier zuhörst und ich sage, Leute, wir brauchen das alles. Nein, du solltest sagen, ich brauche es. Ich muss es haben. Die meisten Menschen denken, dass die Kommunikation mit Gott nur etwas für Superchristen ist. Für den hohen Priester. Für den Priester, für den Pastor. Für den Evangelisten. Der aus Amerika kommt oder sonst wo, das ist eine fromme Dummheit. Weißt du, die Gemeinschaft mit Gott ist für Hänschen und Hans, für Marie und Luise, für alle. Weißt du, nicht nur für die super frommen Christen. Jeder Gläubige kann eine tiefe innere Gemeinschaft mit Gott haben, kann mit Gott kommunizieren. Jeder Einzelne, egal wo du bist, auf dem Berg, im Tal, in der Krise, im Schiff, im Sturm, ja, und du am Leben verzweifelst, du kannst mit Gott reden. Und du solltest reden, selbst wenn du krank bist und auf dem Krankenbett liegst, im Sterben liegst, du kannst immer noch mit Gott reden. Die meisten Leute denken, Gott ist nur in der Kirche, Gott ist nicht in der Kirche, Gott ist bei dir zu Hause im Bett. da wo du bist, wo du leidest, wo du kämpfst, wo du Probleme hast. Gebet ist der Weg zu Gott und es beginnt in deinem Inneren. Und jeder Mensch kann innerlich beten, wenn er will. Und Gott ist ein innerlicher Gott, ein verborgener Gott, der sich offenbart in unserem Herzen. Rede mit Gott. Und bevor du betest, solltest du Gott kennenlernen. Seine Stimme. Ich bin der Herr. Nein, Gott spricht sehr süßlich, lieblich, barmherzig. Und weißt du, Gott ist nicht der Gott, der donnert, der kracht und poltert. Nein, Gott ist ein Gott der Liebe. Lerne seine Stimme zu hören. Wie ist Gott? Gott ist ein Gott der Liebe. Mein Kind, komm her zu mir, sagt er. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her, krabbelt mal her. Ich will euch die Bürden und die Lasten wegnehmen. Und dann lerne auch, wie spricht man mit Gott. Die Stimme Gottes. Und ich sage dir jetzt, bitte halt dich fest, was ist die Stimme Gottes? Die Stimme Gottes ist nicht, was jetzt aus dem Lautsprecher kommt. Das ist nicht die Stimme Gottes. Und die Stimme Gottes ist auch nicht das, was du in der Zeitung, in den Nachrichten, in den Medien liest. Das ist nicht die Stimme Gottes. Kann sein, aber nicht unbedingt. Die Stimme Gottes ist die Stimme des Herzens. Das ist die Stimme Gottes. Die Stimme des Geistes, des Heiligen Geistes. Und er wird unserem Geist Zeugnis geben. Das hörst du gar nicht. Das passiert hier in der linken und rechten Gehirnhälfte. Und sein Geist wird meinem Geist Zeugnis geben. Die Stimme Gottes ist die Stimme der Liebe. Nicht der Drohung, des Gesetzes, sondern der Gnade, der Güte, der Barmherzigkeit. Die Stimme Gottes ist auch dann die Hingabe, dass du Gott dich hingibst und er gibt dir auch. Dass wir uns gegenseitig beschenken. Ich beschenke Gott und Gott beschenkt mich. Kompliziert, was? Die Stimme des Herzens, der Schrei des Herzens. Und Gott hört den Schrei des elenden Betens, einfach zu Gott rufen. Und nicht nur, dass wir Krach machen. Die Stimme Gottes ist total ganz was anderes. Es ist die Stimme der Demut. Herr, erbarm dich meiner. O Heiland, hilf mir. Hilf bei meinen Kindern. Hilf bei meiner Familie. Hilf in meinem Geschäft. Hilf mir in der Arbeit. Hilf mir in der Gemeinde. Gedanken machen wir uns jetzt über das Beten. Was ist richtiges Beten? Wessen Gebete erhört Gott? Dem Demütigen schenkt er Gnade. Der nicht kommt, Herr, ich habe einen Anspruch. Das steht mir zu nach Paragraph sowieso. Nein, dir steht gar nichts zu. Mir auch nichts. Uns steht gar nichts zu. Aber ich darf zu Gott kommen in Demut. Herr, erbarm dich meiner. Wenn Gott ein Gebet hört, ist das Gebet um die Gnade Gottes. Erbarm dich meiner. Ich bin nicht wert. Ich komme da aus irgendeinem Volk, einer Rasse, die dich abgelehnt hat. Wir waren mal Nazis, wir waren mal Kommunisten hier in Deutschland, wir waren mal Faschisten und was weiß ich, was wir alles gewesen sind in den letzten 100 Jahren. Aber jetzt, ich komme zu dir als dein Kind. Ich bin nicht wert. So wie dieser verlorene Sohn gesagt, Vati, ich bin nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Das reicht mir schon vollkommen. Denk an das Gebet des Zöllners. Denk auch an das Gebet des Schächers am Kreuz. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Das sind so Gebete. Komm auch als ein Atheist zu Gott. Gott, wenn es dich gibt. Du glaubst nicht an die Existenz Gottes. Hast bisher noch nicht erlebt, noch nicht gesehen. Aber Gott, wenn du existierst, wenn es einen Gott gibt. Herr, greif ein in unsere Situation. Und er hörte die Bitte des Schächers. Aber die Bitte des reichen Mannes hat er nicht erhört. Und der arme Lazarus musste sowieso nicht beten. Er wusste, Gott wird schon alles recht machen. Und dieser Gott hat alles recht gemacht im Leben des Lazarus. Er hat Gott vertraut. Aber der reiche Mann schickt den Lazarus runter zu meinen Brüdern, dass er sie warnt. Und Jesus sagt, vergiss es. Selbst wenn ein Toter aufersteht, die würden nicht glauben. Sie haben Moses und die Propheten, lass dieselben hören. Warum ist es so? Gott hat das Gebet des Petrus erhört, der Gemeinde erhört und die Gemeinde damals in Jerusalem war gar nicht so gläubig, wie du manchmal dir vorstellst. Weißt du, wir denken, das sind super Christen gewesen. Nee. Das waren Menschen so wie du und ich. Und die haben gebetet, oh Gott, hol Petrus raus, unser Pastor, die wollen den abschlachten. Verstehst du, der Herodes, dieser Bösewicht, dieser Fuchs, Herr, hol uns diesen Petrus raus. Und die beten weiter und da ist schon längst alles passiert. Petrus steht an der Tür und die Magd kommt raus, die springt rein und sagt, Leute, ich glaube, ich höre den Geist von Petrus. Weißt du, viele Leute denken, wenn Gott handelt, wir hören Geister und Gespenster. Nein, Petrus steht draußen an der Tür, deine Erhörung ist schon da, ist perfekt. Gott hat den Petrus befreit, durch 4 Wachen ist er da durch und der Engel ist weitergezogen. Und lass mich rein schnell, ich bin frei. Und die Gemeinde hat gar nicht geglaubt. Gott erhört jetzt, und bitte halte ich fest, was ich sage, sogar Gebete von ungläubigen Menschen, die gar nicht glauben, aber die beten. Und ich habe schon so oft erlebt, Menschen, die gar nicht glauben, Gott hört ihre Gebete, ihre Hilfeschreie, die Signale, die sie in den Himmel schicken. Gebetserhörungen ist der beste Beweis für die Existenz Gottes. Erhörte Gebete sind Dinge, die unser Leben total verändert. Und wenn du einmal erlebt hast, dass aus dem Automaten was rauskommt und Gott ein Gebet erhört, dann sagst du, das musst du nochmals probieren und nochmals probieren. Und es steigerst du dich. Wenn du für 10 Euro gebetet hast und Gott hat dir inzwischen 10 Euro geschickt, dann kannst du sagen, lieber Gott, ich brauche 100 Euro. Wenn du 10 schicken kannst, kannst du auch 100 schicken. Und das nächste Mal kannst du weiter beten und sagen, lieber Gott, ich brauche jetzt 1000 Euro. Wenn du 100 Euro geben kannst, das ist für dich ein Klacks, 1000 Euro zu geben. Fang an, deine Finanzen aufzubessern. Aber das musst du erstmal in kleinen Stücken anfangen, in kleinen Schritten. So, der Teufel möchte auf jeden Fall nicht, dass du was bekommst von Gott, dass du weiter an Gott zweifelst und sagst, ja, ich habe gebetet, ich bete schon 7 Tage und da ist nichts passiert. Bete weiter, gib nicht auf. Der Teufel möchte, dass du aufgibst, dass du den Eindruck hast, Gott hört mich nicht, Gott versteht mich nicht, Gott hilft mir nicht. Der Teufel möchte Gott madig machen. Und das passiert hier im Kopf. Dass du am Schluss glaubst, ja, das ist wahr. Wir sind in der Rezession, wir sind in der Inflation, wir sind in der Notzeit. Es geht alles bergab, Leute. Der Teufel will, dass du das glaubst. Er will nicht, dass du auf Gott reagierst glücklich und sagst, danke Herr, ich weiß, du bist ein Hörer der Gebete. Der Teufel will, dass Gott dich nicht segnet. Er versucht dir den ganzen Segen zu vermasseln. Da machst du noch einen Fehler. Da versündigst du dich doch noch irgendwo. Ja, aber jetzt kann Gott mich nicht mehr hören. Da sagt der Teufel ganz stark, er kann dich nicht mehr hören, beim besten Willen nicht. Du bist ja ein Sünder. Gott hört keine Sünder. Weißt du, Kinder Gottes machen Fehler. Und Gott hört dich als begnadigten Sünder. Halleluja. Wir sind alle Menschen, die die Gnade gefunden haben. Der Teufel sagt dir, du bist nicht gut genug, dass er dir was gibt. Der gönnt dir nichts, der beneidet dich, versucht dir den Mund zuzuhalten, dass du nicht mehr weiter betest, sagst, ich höre auf. Es hat doch keinen Wert. Nimm einen Strick und häng mich auf. Oder eine Kugel, oder eine Pulle Tabletten. Versuch's nicht nochmals. Aber ich möchte dich ermutigen. Fang an zu bitten. Gott will Wunder tun in deinem persönlichen Leben. Ich ermutige dich, von Gott etwas zu erbitten. Weißt du, lass dich ermutigen. In der Bibel haben wir so viele Beispiele, wie Menschen erhört worden sind, wie Gott ihnen geholfen hat. Der Teufel will nicht, dass du etwas bittest. Ich habe euch erzählt von Elisabeth Syrer, als sie einmal hier bei uns war. Die hat ein Zeugnis gegeben aus Südafrika. Das kann sein, dass es in Südafrika sowas passiert. Wir trauen es uns gar nicht mehr zu sagen und auszusprechen. Und ein Pastor hat mir geschrieben, das ist ja unverschämt, was die Frau da gesagt hat. Die hat uns erzählt, dass dort in Südafrika irgendwo eine Frau in eine Gebetsversammlung kam und sagt, lieb, und nahm eine Männerunterhose und sagt, lieber Gott, füll diese Unterhose. Füll diese Unterhose. Verstehst? Und hat wieder eingesteckt, diese Unterhose. Und sie wollte dass diese Unterhose genau diesen Mann füllt. Oder dieser Mann diese Unterhose füllt. Und genau nach über einem Jahr hat sie das bekommen. Erwarte etwas. Das ist Erwartung. Bring deinen Korb mit. Wir haben einen lieben Bruder auf der Bibelschule gehabt aus Ghana. Und der kommt, wir haben Gebetsstunde jeden Tag in der Bibelschule gehabt, bevor die Lektionen beginnen. Und er kommt runter und nimmt sein Portemonnaie vorne, macht auf, sagt, lieber Heiland, und schüttelt es noch. Lieber Heiland, da ist nichts drin. Füll meine Portemonnaie. Wir haben zuerst mal gedacht, so als Studenten, Theologiestudenten, verstehst du, das ist kindisch. Das machen nur Afrikaner vielleicht. Aber wir Deutsche machen sowas nicht. Und was ist passiert? Nach ein paar Tagen kriegt er Post aus Süddeutschland. Da schickt ihm eine Frau, einfach aus Liebe, hat seinen Namen irgendwo gelesen, 20 D-Mark. Verstehst du? Wir haben dann geguckt, der hat 20 D-Mark gehabt. Weil er sein Portemonnaie vor Gott ausgebreitet hat. Du solltest, wenn du deinen Altarruf oder ein Altar zu Hause hast und so weiter, breit doch dein Portemonnaie aus, dein Scheckbuch oder dein Sparbuch oder was auch immer ist. Sag Gott, hier sind nur noch rote Zahlen. Hier ist nichts drin. Füll du. Erwarte etwas. Wenn du nichts erwartest, brauchst du gar nicht beten. Spar dir die Mühe. So, der Teufel will dich einfach nur entmutigen. Weißt du, du sollst die Meinung der öffentlichen Medien haben und so weiter. Gott versteht nicht. Es gibt keinen Gott. Das ist alles nur Einbildung, nur Fantasie. Ich sag dir, das ist keine Fantasie. Wer Gott mal einmal erlebt hat, der kommt von dem gar nicht mehr weg. Gott ist der, dir Wunder wirkt und Wunder schenkt in deinem Leben. Du erlebst die Gnade Gottes. Weißt du, dieser Zöllner hat nicht verdient, dass Gott sich seiner erbarmt, aber er hat sich erbarmt. Und er ging gerechtfertigt nach Hause. Der ist gehüpft und gesagt, danke Jesus, oh, Halleluja, danke Jesus. Der ging gerechtfertigt nach Hause. Ich habe keine Angst mehr. Keiner kann mich mehr verhaften. Gott hat mir die Schuld vergeben. Und selbst wenn ich ins Gefängnis muss, ist mir vollkommen wurscht. Ich bin gerechtfertigt vor Gott. Und wie dieser Schächer, ich kann mir vorstellen, der hat sogar am Kreuz gejubelt und gepriesen. Ich werde mit Jesus im Paradies sein, auch wenn seine Hände angebunden sind. Und seine Knochen gebrochen wurden. Ich werde mit Jesus im Paradies sein. Keine Fantasie und keine Einbildung und kein Trostflästerchen. Wer richtig betet, der erreicht etwas. Wer richtig betet, von Herzen betet, Gott schaut immer das Herz an. Nicht dein Gehirnströme. Gott schaut dein Herz an. Wie bist du zu ihm? Hast du ein reines Herz, ein reines, gutes Gewissen? Und meine Bibel sagt, die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Gott will gebeten werden aus dem Herzen, nicht aus dem Mund. Nicht mit unseren deutschen Worten oder lateinisch, hebräischen und griechischen Phrasen. Gott will von Herzen angebetet werden und gefragt und gebeten werden. Und Gott will gebeten werden. Ich möchte noch ein paar Gedanken weiter ausbauen, zuerst noch, bevor ich auf das Thema richtig eingehe. Alles, was wir ohne Gott tun und nicht für Gott tun, ist vergeblich und umsonst für die Katz. Alles, was wir ohne Gott tun und nicht für Gott tun. Wenn du irgendetwas tust in der Gemeinde oder auf der Straße bei deiner Familie, in deiner Familie, nicht für Gott. Wir sollen dem Herrn dienen, sogar diesen komischen Herrn, deinem blöden Chef. Steht in der Bibel, diesen Sonderlichen da, der überall kritisiert und sagt, das ist nicht sauber geputzt. Wir sollen diesen sonderlichen Herrn wie dem allmächtigen Gott dienen. Du musst vorstellen, du dienst dem Messias, obwohl es eine alte Frau ist, alter Mann, ein alter Opa. Du dienst Gott, dem Allmächtigen. Wir müssen eine ganz andere Einstellung haben zu unserem Leben. Du dienst ihm. Und das ist nicht vergeblich, nicht umsonst. Das zahlt sich aus. Selbst wenn es noch so unvollkommen ist und was auch immer sein mag. Weißt du, das zählt bei Gott gar nicht. Das Perfekte, das Pharisäische, dieses reine, saubere. Nein, sogar wenn es selbst noch dreckig ist. Gott segnet es, wenn es von Herzen kommt. Das ist das Wichtigste von Herzen. Das Wollen und Vollbringen muss von Gott gewirkt sein. Selbst die Bitten müssen wir von ihm haben, dass wir so reden, wie Gott redet. Und Gott ist nicht perfekt. Er hat das Ungeziefer geschaffen, das Unkraut gemacht. Wenn ich Gott wäre, dann hätte ich gesagt, lieber Gott, weißt du, heute müssen wir Unkrautvernichter einsetzen, damit wir gute Früchte ernten. Und du hast gerade dieses Ungeziefer geschaffen und es vermehrt sich gut und wunderbar. Warum hast du das gemacht? Warum hast du Nacht gemacht? Warum hast du Leid gemacht? Warum hast du Elend gemacht? Ich könnte Gott erzählen und vorhalten, warum hast du das alles gemacht? Du hättest auch alles perfekt machen können. Aber Gott hat nichts perfekt gemacht, damit er uns überlässt, selbst etwas zu tun und etwas zu unternehmen in dieser Sache. Denn das Wesen Gottes besteht nicht darin, perfekt und zu sein, sondern etwas von ihm zu begehren, von ihm zu wollen. Das ist, was Gott will. Er erwartet was von dir und er erwartet was von mir. Dass wir aus dem Herzen reden. und ständig Umgang mit ihm haben. Das ist die Veranlagung, wozu Gott uns geschaffen hat. Er hat ja die Menschen geschaffen, damit er mit ihnen ein bisschen quasseln kann. Abends, Adam, wie war's? Und Eva, was hast du gemacht? Wie ging's dir? War der Adam lieb und nett zu dir? Wie ist das alles so gewesen? Weißt, Gott hat abends sich mit Adam unterhalten. Und das ist was, warum er uns geschaffen hat, damit seine Wünsche realisiert werden, sein Wille erfüllt wird. Und dann sagt er, und was kann ich für dich tun, Adam? Was brauchst du noch hier? Oh, da war der Adam doch, als Gott das erste Mal mit ihm sprach, nach 8 Monaten oder einem Jahr, hat er gesagt, oh, weißt du, lieber Gott, ich habe alle Tiere haben ein Weibchen, aber ich bin ganz allein. Kannst du mir auch nicht eine Gehilfen schaffen? Ich möchte auch mit jemand hier, während du gar nicht da bist, mich unterhalten können. Und dann, was hat er gemacht? Ihn einschlafen lassen und aus der Rippe hat er dem Adam die Eva herausgezaubert. Verstehst du? Gott versteht die Bedürfnisse. Adam hat sich beschwert bei Gott, weil er so allein ist und Gott hat etwas ihm geschenkt. Wahre Gebete sind, dass wir uns Gott überlassen und dann einschlafen. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Wie Gott Gebete erhört, im Traum, in der Vision, in dem Impuls, das sind im Traum. Adam schlief ein und hat seine Eva bekommen. Oder die Eva den Adam. Je nachdem. Eine tägliche Überlassung ist alles, was Gott von uns erwartet, dass wir uns jeden Tag aufstehen und sagen, Herr, ich lege diesen Tag in deine Hände. Dein Wille geschehe heute. Egal was ist. Und dann schlaf weiter. Dreh dich auf der anderen Seite. Überlass Gott. In der Bibel lesen wir von den Heiligen, die dort im Himmel sind. Diese 24 Älteste, sie legen ihre Krone nieder. Beten heißt, seine Lebensbedürfnisse Gott zu überlassen, wie umständlich sie auch manchmal sind. Und bitten, Herr, greif ein. Gott will, dass wir sein Geschäft tun und du erwartest und du darfst erwarten, Gott tu dein Geschäft. Was ist dein Geschäft? Wunder zu wirken, zu helfen. Beten ist nicht nur bitten und betteln, sondern mit Gott zu kommunizieren. Die meisten Leute denken, es ist nur Einbahnstraße. Oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Nein, es ist Kommunikation. Auch hören, was er sagt. Und einfach sich freuen. Dann ein Abkommen, eine Vereinbarung mit Gott zu treffen. Und du darfst mit Gott ein Abkommen treffen, einen Bund schließen. Und sagen, Gott, wenn du mir hilfst, wenn du mich durchbringst, wenn du mich versorgst, wenn du mein Gebet erhörst, dann. Und Gott sagt, ja, abgemacht. Gott geht auf deine Bedingungen ein, wenn du auf seine Bedingungen eingehst. So simpel ist es. Wir beide, wir machen einen Vertrag. Beten ist nicht Anstrengung. Weißt du, wenn du Gott dienst, ich habe diese Woche einen Gedanken nur aufgegriffen hier, der Predigt. Wenn du Gott dienst, du musst nicht schwitzen. Bei Gott muss man nicht schwitzen. Und diejenigen, die schwitzen, die dienen Gott nicht. Die sind noch im Fleisch. Oh, ich muss, ich muss, ich muss. Nein, du musst keine Klimmzüge machen. Es ist schon alles getan. Es ist alles vollbracht auf Golgatha. Du musst nur kommen und ein einnehmendes Wesen haben. Weißt du, was es ist? Oh Gott, erbarm dich meiner. Herr, ich brauche das unbedingt. Beten ist keine Anstrengung. Weißt du, ich brauche das. Du siehst, wenn du als Kind zum Vater gehst, ich habe keine Schuhe, ich habe keinen Rock oder ich habe das nicht und so weiter. Beten ist ein einfaches Verlangen, dass ich das bekomme, was ich brauche. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und er will uns zufallen lassen. Plötzlich ist es im Schrank drin. Plötzlich hast du es, findest irgendwie, entdeckst was, kannst aus etwas machen oder aus etwas aus diesen Dingen machen und es wird euch alles zufallen. Blödes Wort. Martin Luther, zufallen. Verstehst du, schmeißt dahin den Lappen. Das gehört dir, nimm's. Es ist alles da. Natürlich sollst du nicht stehlen. Aber es ist da. Bedien dich. Der wahre Sinn des Gebetes besteht darin, dass wir zuerst mal um Gottes Segnung bitten. Oh Herr, segne mich. Ich lass dich nicht, du segnest mich. Und dieser alte Jakob. Segen ist etwas, ich empfange einen Zuspruch Gottes. Eine Zusage Gottes, jawohl, das ist das Amen des Himmels. Und meine Bibel sagt, alle Verheißungen Gottes sind ja. Und hör damit weiter zu fragen, Herr, bin ich wert? Habe ich es verdient? Bin ich würdig? Frag noch so. Das fragt nur der Teufel. Und er will dich in Frage stellen. Gott sagt ja. Und wir sagen zu seinen Verheißungen, Amen. So sei es. Das soll mir geschehen, was du gesagt hast. So wie die Maria. Was hat sie gesagt? Heiliger Geist oder Engel oder Gabriel oder wie auch immer. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Nimm deine Bibel und sag, das will ich haben. Wie soll das geschehen, was hier geschrieben steht? Wenn Gott dein Freund ist, dein Partner, dein Vater, dann wird er dich segnen. Und dieser verlorene Sohn wird bewusst, ich habe einen Vater und ich bin hier bei diesem Schweinebauer, vor dem Teufel, weg von ihm, so schnell wie möglich. Hier habe ich nichts zu suchen, denn der gibt mir sowieso nichts. Und das ist der Sinn des Segens, dass du schnell zum Vater rennst. Vater, ich habe gesündigt. Du musst nicht deine ganzen Sünden bekennen, wo du dein Geld verpulvert hast oder sein Geld, sein Vermögen. Du musst nur sagen, Vater, ich habe gesündigt, ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben bis jetzt. Ich habe mich auf Menschen verlassen, ich bin Menschen nachgegangen, ich habe immer gedacht, ich bin großzügig, ich gebe es aus und ich habe alles verpulvert. Vater, ich bin nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Und der Vater sagt, komm, hör auf mit diesem Blödsinn. Du warst tot und du bist jetzt lebendig und ich bin so froh, dass ich dich wieder habe. Was glaubst du, wie Gott glücklich ist, dich wieder zu haben? Durch deine Bekehrung. Wenn Gott dein Freund ist, dann bist du schon gesegnet. Und du brauchst, jetzt bitte hör mir gut zu, dann brauchst du keinen extra Segen. Du bist ja sein Kind, du bist in seinem Buch eingetragen. Du bist bei deinem Namen gerufen. Egal wie dieser verlorene Sohn hieß. Josef. Du warst tot und Josef, du lebst wieder. Halleluja. Ich bin so glücklich. Und du bekommst alles, was du brauchst. Sogar das, was du gar nicht verdient hast. Wozu du gar nicht mal würdig bist. Gott segnet unwürdige Menschen. Und beten dürfen unwürdige Menschen. Die müssen nicht würdig werden. Zuerst mal einen Talar anziehen, eine Kapuze aufsetzen und vieles andere mehr. Wenn Gott mein und dein Partner ist, dann geh auf ihn zu. Und so weiter, dann passt er auf dich auf, dann stehen dir alle seine Verheißungen offen, dann kümmert er sich um deine Belange, dann fragt er, wie ging's dir in der Schule, wie ging's dir am Arbeitsplatz, wie klappt alles zu Hause, ist alles okay? Verstehst? Dann, er kümmert sich um dich. Und du musst nicht groß um dich selber sorgen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Ich als Kind Gottes, er flehe nicht ständig seine Gaben. Oh Gott, ich brauche mehr Liebe. Du weißt, wie hartherzig ich bin. Oder wie, ich brauche mehr Mut und Kühnheit. Du weißt, wie feig ich bin. Du musst Gott das gar nicht erzählen. Der weiß, was für ein Charakter du hast. Wie du gepolt bist. Er flehe nicht ständig seine Gaben. Und ich will dich jetzt ein bisschen runterholen. Wie bete ich richtig, ist mein Thema. Er gibt sie dir, was du alles brauchst. Er füllt deinen Mangel aus, deine Bedürfnisse. Weißt du, er gibt dir, was dein Herz sich wünscht. Aber er bitte nicht um diese Gaben. Er gibt es automatisch, selbstverständlich. Du lebst unter der Fürsorge Gottes, weil du sein Kind bist. Weil der Vater will, dass das Beste mit dir passiert. Dass du besser hast, als er es gehabt hat. Das ist, was Gott will. Er denkt an deine Zukunft. Dieser, mein Sohn, war ein verlorener Sohn und jetzt ist er wiedergefunden, wieder heimgekommen. Der soll nicht nur Tagelöhner sein. Er gibt dir, was dir zusteht, was du brauchst, was du nötig hast. Er fügt das Richtige in deinem Leben. Dann sagt, komm, du kriegst einen Ring. Du bist mein Sohn, du bist würdig. Du sollst nicht Knecht sein und Sklave hier bei mir auf dem Hof. Bei Gott darfst du wunschlos glücklich sein. Und ehe ich mir was wünsche, passiert schon, ereignet sich schon. Da kommt jemand mit dem Mantel. Dann höre ich im Stall, wie da ein Tier geschlachtet wird. Denn der Mastochse, verstehst du? Der wird gleich geschlachtet. Ich muss nur empfangen. Ich muss nur an mir geschehen lassen. Er ist mein Vater. Und ich werde ständig überrascht von Gott. Weißt du, da muss ich nicht beten, lieber Gott, ich brauche jetzt wieder was Neues. Nein, der Vater weiß, was du alles brauchst. Dass du nicht in Lumpen rumlaufen kannst. Wie bete ich richtig? Gott muss mein Gott sein. Und dann habe ich im Materiellen, hör mir gut zu, meine Ruhe. Wenn Gott mein Gott ist, dann sorge ich mich nicht groß um das Irdische, um das Sichtbare, um das Materielle. Da mache ich mir nicht so Kopfzerbrechen. Wie geht's weiter? Ich liebe ihn, vertraue ihn, ich lebe über meine Verhältnisse mit Gott, über meine Probleme. Dann ist für mich als Kind Gottes alles gesorgt. Und zwar im Himmel und auf Erden. Nicht nur im Himmel. Also viele Christen vertrösten sich auf dem Himmel. Ja, in der Auferstehung hat Martha gesagt, werde ich meinen Bruder wiedersehen. Nein, Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du leben, obgleich du stirbst. Wenn du Gott als deinen Vater hast, dann wird dich der Himmel beschützend versorgen. Auf der einen Seite, ja. Er wird seinen Engeln befehlen. Ja. Lies mal Psalm 91. Und dann arbeiten für dich ganz andere Kräfte. Dann arbeitet für dich die Schöpfung. Weißt du, wenn du ein Atheist bist, gegen dich arbeitet die ganze Schöpfung. Die ganzen Tiere, da beißen sie, zwicken dich. Dann sterben sie aus. Dann hast du keinen Honig mehr. Dann geht sie dreckig. Aber wenn du mit Gott verbunden bist, da kommen alle diese Dinge angeflogen. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Andere Kräfte, andere Mächte sind da aktiv, weil du dem Schöpfer dienst, weil du den Schöpfer ehrst, weil du dem Schöpfer vertraust, weil der Schöpfer ein Teil deines Lebens ist. Und du musst nicht dem Teufel dienen. Der Teufel will nur, dass du in Ohnmacht fällst und sagst, wir können nichts dagegen tun. Nein, bete Gott an. Und du wirst sehen, was dann passiert. Dann bist du plötzlich voller Gesundheit, voller Lob, voller Herrlichkeit. So singen wir, sind wir, wenn wir mit in Christus sind. Auch wenn uns dreckig geht, auch wenn wir Schwierigkeiten haben. Und ich sage immer wieder, ich bin Realist. Auch ein Christ hat Schwierigkeiten, hat Probleme. Aber er hat etwas in sich, das ihn, ja, wie ein Korken, der schwimmt oben auf dem Wasser. Den kannst du runterdunken bis zum Abgrund, der springt hoch, kommt wieder raus. Der ist unverwüstlich. Das Kind Gottes ist unverwüstlich. Hör mir zu. Wenn du mit Gott lebst, bist du unverwüstlich. Kannst wieder arbeiten. Freue mich, dass ich dich sehe. Verstehst? Und alles ist okay, du arbeitest schon. Und du gehst nächste Woche nach Portugal, habe ich gehört. Verstehst? Und machst Urlaub und genießt die Zeit. Und ich wünsche dir eine gute Zeit in Portugal. Genieße die Zeit, verstehst du? Gott hat dich so wieder hergestellt, so wie hergerichtet. Und dann von diesem blöden Schlaganfall ist nichts mehr zu sehen, oder was es auch alles gewesen sein mag. Gott ist gut, Halleluja. Du siehst, Gott stellt seine Kinder wieder her. Wir müssen manchmal durch Trübsal, durch diese Schacht, durch diesen Todesgang und Todesschatten hindurch. Wir müssen Schwierigkeiten erleben und die Schwierigkeiten dienen zur Verherrlichung Gottes, Halleluja. Ich werde es nie vergessen. Das sind schon viele Jahre her. Ich bekomme einen Auftrag vom lieben Gott. Johannes fahr nach Jugoslawien. Damals war noch Jugoslawien. Da gab es noch keinen Krieg, jugoslawischen Krieg. Da war gar nichts. Fahr nach Jugoslawien. Ich habe einen Auftrag für dich. Aber da hat mir nicht gesagt, was ich tun soll. Ich soll nur nach Jugoslawien fahren. Dann, es war November, das werde ich nie vergessen. Dann fliege ich rüber, rufe ich die Geschwister an, ich komme, dann sagt, ja gerne, willkommen. Verstehst du, wir haben immer Gäste gerne gehabt, dann fliege bis nach Belgrad und die holen mich dann dort ab. Und dann predige ich. Und ich weiß, Gott hat einen Auftrag. Ich habe den Geschwistern gesagt, ich habe von Gott einen Auftrag, eine Botschaft, aber ich weiß nicht, was es ist. Frag mich nicht. Verstehst du, denn Gott gibt immer in dem Augenblick, wo du es brauchst, wo es dran ist. Das sind Gebetserhörungen. Dann fliege ich dort runter und predige. Die ganz schon 3 Tage bin ich dort und ich habe immer noch nicht das von Gott bekommen, was ich eigentlich sagen sollte. Und dann predige ich und dann gucke ich zum Fenster raus. Das ist eine Scheune. Und plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir. Sag den Geschwistern, die sollen die Scheune da drüben kaufen. Und zwar so schnell wie möglich. Und ich ziehe schon mein Portemonnaie und gebe denen die ersten 100 D-Mark damals. Kauft euch schnell die Scheune. Und die haben zuerst gab es einen Skandal. Ja, dort in der Stadt, dort habe ich ein Grundstück, ich würde den Grundstück zur Verfügung stellen, dort könnt ihr eine Gemeinde bauen. Ich habe gesagt, Leute, vergisst es, die Scheune muss gekauft werden, so schnell wie möglich. Und die haben die Scheune gekauft, dann kam dieser Jugoslawienkrieg und die Amerikaner haben in diese Scheune und in im Gemeindehaus in Winkowsee, eine Bombe reingeschmissen und es war alles kaputt. Die Geschwister haben es überlebt. Und was ist passiert? Nach dem Krieg, nach diesem Jugoslawienkrieg, haben die Amerikaner dort eine neue Gemeinde, ein Gemeindehaus aufgebaut, mit Marmortreppen, verstehst du? Und sie hätten es nicht gekriegt, die Gemeinde Gottes damals, hätten es nicht gekriegt, wenn sie nicht die Scheune gehabt hätten, denn der Platz wäre zu klein gewesen. Und die haben ein ganz tolles Gemeindehaus, das schönste Gemeindehaus in Jugoslawien, was ich gesehen habe, verstehst du? Aber zuerst einmal mussten sie die Scheune kaufen. Und die Bombe musste reinknallen. Und alles zerstören und so weiter. So ist Gott. Gott erlaubt, dass wir Schwierigkeiten haben, aber Gott macht aus den Schwierigkeiten Herrlichkeiten. Halleluja. Gott macht, und die Geschwister waren verzweifelt, dann schrieben sie mir, Pastor, eine Bombe ist bei uns reingeflogen. Ich habe gesagt, ja, weißt du, ich weiß nicht warum, ich verstehe Gott auch nicht. Aber es wird was gut werden. Und nach einigen Monaten ist es so gut geworden, das Haus steht, könnt hinfahren nach Winkowsee. Und könnt es angucken. Viele Christen sind rückständig. Irgendwo stehen geblieben. Sie sind nicht mehr weitergewachsen. Sie betteln weiter um geistliche Gaben. Oh Gott, ich brauche Liebe. Du siehst, wir haben so wenig Liebe. In dieser Welt ist so Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit nimmt überhand. Furchtbar. Das sind geistliche Bettler. Diese Leute. Diese Bettler sind immer gewohnt. Und ich habe eine Geschichte gelesen, da war ein Bettler irgendwo in London, der war gewohnt, immer jeden Morgen zu kommen und Brot zu bitten. Jeden Morgen. Und der fromme Bruder, der hat immer was gegeben und so weiter. Und es begab sich, dass eines Tages ja er im Gebet war und der Bettler kam und er hatte kein Brot. Dann schickte seine Hausdiener oder Dienerin und sagt, bleib mal hier, du kriegst dein Brot, aber es musst du erst mal besorgt werden. Aber setz dich mal hin. Und dann haben sie eine ganze Stunde geplaudert, bis die Hausbedienung kam und Brot gebracht hat. Aber sie haben geplaudert. Und plötzlich sagt dieser Mann nach einer Stunde, wo sie da zusammen saß, der Geschäftsmann und dieser Bettler, dann sagt, oh, ich verstehe etwas. So oft bin ich zu dir gekommen, um Brot zu bitten und habe auch bekommen. Aber ohne zu wissen, dass du noch was anderes von mir willst. Mit mir mal plaudern. Und weißt du, das ist Beten. Gott will mit uns auch mal plaudern. Sich mit uns unterhalten. Mit uns mal schmusen. Uns mal drücken. Und hast du mich lieb, Peter? So fragt der Herr. Der Christ sagt, ich habe ja gar nicht erkannt. Und so weiter. Ist mir gar nicht bewusst, dass du mit mir reden willst. Ich habe gedacht, du bist ein Automat, ein Roboter, der immer für mir hilft, der mir immer beisteht. Und ich kam jedes Mal zum Brot abholen. Und so kommst du auch manchmal vielleicht in die Gemeinde, was abzuholen. Nein, Gott will auch mit dir mal plaudern. Spaß haben mit dir. Du sollst deine Gegenwart genießen. Hab Zeit für ihn. Und das ist Beten. Beim Beten brauchst du Zeit. Unser Heiland hat uns gelehrt zu sprechen. Dein Wille geschehe. Er will mit uns nicht nur uns geben. Er ist reich. Er hat alles, was du brauchst. Aber setz dich mal hin. Nimm dir Zeit für Jesus, für den Heiligen Geist. Wir sagen oft, nicht nur dein Wille geschehe, sondern Herr, mein Wille geschehe. Merkst du es nicht, wie dumm wir manchmal sind? Wir sollen beten, dein Wille geschehe, aber wir möchten, dass mein Wille geschieht, dass ich Brot bekomme, dass ich das und das bekomme. Wenn auch nicht mit unseren Lippen, aber doch in unseren Gedanken denken wir so, mein Wille geschehe, mein Reich komme. Verstehst du? All diese frommen Dinge. Aber sobald wir etwas empfangen haben, dann hauen wir ab, entziehen uns dem Herrn wieder und tauchen wieder auf, wenn wir wieder was brauchen. Das ist der Mensch. Und wir sind weiter wieder weg aus der Gegenwart Gottes. Bleib in der Gegenwart Gottes. Gebet ist, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Permanent. Standby. Immer eingeschaltet sein. Immer abrufbereit sein. Nicht nur, dass du dein Gerät ausschaltest. Gott will uns geben über Bitten und Verstehen. Großzügig ist er, groß und mächtig ist er. Er will uns große Dinge zeigen, wovon wir gar keine Ahnung haben. Lies mal Jeremia 33, Vers 3. Er will uns geben, damit wir nicht mehr Bettler sind und nicht mehr immer zu den Füßen des guten Menschen sitzen. Nein, er will, dass wir auf eigene Füße stehen, etwas für unser Leben selber tun. Und genau wissen, so ist es. Ich weiß, wo es Brot gibt. Und heute Morgen bin ich ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Beim Heiland. Halleluja. Beim Herrn Jesus Christus. Er hat für uns mehr als nur ein paar Krümelchen Brot oder ein paar Dukaten. Weißt du, der Sinn des Gebetes ist, dass wir nicht mehr immer betteln. Oh Heiland, oh Heiland, oh Heiland, du weißt, verstehst du, dieses ganze Gejammere, Gott mag das gar nicht. Wenn wir von Gott etwas empfangen, dann fühlen wir seine Gegenwart, dann ist unser Herz befriedigt und dann leben wir da drin und sagen, du bist ein guter Gott und ich habe einen guten Vater, der sorgt für mich. Wir müssen immer guten Dinge sein. Und das ist Gebetsleben, Glaubensleben, Geistesleben, immer guten Dinge sein. Es wird einem zufallen, es wird einem zuteil werden, es wird einem gegeben, es wird einem in den Schoß gelegt. Dass du vielleicht eine Stunde erlebst in deinem Leben und ich wünsche, du würdest solch eine Stunde mal erleben, dass du in deinem Leben schreist, Gott, hör auf zu segnen, ich verkraft nicht mehr. Verstehst du? Wir sind immer nur mit Tropfen der Gnade zufrieden, mit bisschen Riesel. Nein, Gott, hör auf zu segnen. Wir haben in der Friedrichstraße einen schönen Gottesdienst gehabt, die Herrlichkeit Gottes war da und da steht ein Mann, ein bisschen dicker wie ich und aus Dortmund oder Düsseldorf da hinten, steht so und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hör doch auf zu segnen, ich platze bald. Die Knöpfe gingen schon auf, verstehst du? Ich platze bald. Wann hast du solche Stunden erlebt, dass du platzt? Wann hast du es erlebt? Weißt du, Gott will uns segnen. Weißt du, und wenn Gott segnet, und jetzt pass auf, das verstehen viele Menschen. Gott will anonym bleiben, nachdem er dich gesegnet hat, nachdem er dir begegnet ist, nachdem er dein Gebet erhört hat, will er anonym bleiben. Verborgen. Es geht niemand was an. Und du sagst, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Gott will anonym bleiben. Warum? Jemand hat einmal gesagt, wenn Gott nicht unterschreiben will, macht er Zufall. Und gibt uns das Stichwort Zufall. Das ist ein Pseudonym für Gott. Wenn er nicht persönlich unterschreibt. Bei Gott geht es um die Erfüllung seiner Wünsche zuerst einmal. Und dann sagt er, und was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Und zuerst einmal geht es um die Erfüllung seiner Ziele, seiner Pläne. Und der Beter soll nicht Gott umstimmen. Viele Christen denken, ich muss Gottes Arm bewegen und Gott umstimmen. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Entschuldigung. Sondern Gott will uns umstimmen. Und zwar in der Form und Weise, in der man uns zeigt, du, ich habe was Besseres für dich, als nur dieses Wässerchen, als nur ein paar Tropfen oder irgendwas was anderem. Nein, ich habe was Besseres als ein paar Krümelchen und ein paar Leckerle. Ich habe was Besseres für dich vor. Gott will was Besseres uns geben, uns beschenken mit seiner Herrlichkeit. Er will nicht nur, dass wir ein paar menschliche, irdische Wünsche erfüllt bekommen. Er will uns die Fülle schenken, den ganzen Reichtum, seine ganze Herrlichkeit. Er will uns den Segen herabschütten in Hülle und Fülle. Das ist, was Gott will. Aber zuerst einmal musst du seine Bedürfnisse erfüllen. Gott hat uns Menschen große und gewaltige Gedanken. Er will auf uns einwirken, uns begeistern, dass wir sagen, Gott, du hast noch viel mehr. Ist das wirklich alles? Du hast noch bestimmt mehr. Das Gebet dient nicht dazu da, dass Gott für uns Menschen irgendwie, ja, unsere Bedürfnisse erfüllt. Nein, Gott will uns in seinem Segen hineinstellen, dass wir für Gott begeistert sind. Seine Pläne haben wir gesehen. Oh, das ist das Allerbeste für mich. Wenn du dich einmal sehen würdest, wenn du einmal in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes bist, wie herrlich du bist, was Gott alles für dich vorbereitet hat. Deine Krone, dein Gewand, dein Kleid. Verstehst du? Den Schmuck, den du hast. Du denkst, du hast hier umsonst gearbeitet, so wie die armen Israeliten damals. Die haben gesagt, wir haben den Ägypter 400 Jahre umsonst gedient. Und die Israeliten, als sie auszogen, sie wurden mit Gold behängt, die konnten gar nicht mal richtig laufen. Verstehst du? Nasenringe, Ohrringe, Armringe, Bauchringe und welche Ringe auch immer. Die konnten gar nicht richtig laufen. Ihr habt umsonst gedient. Und dann hat der ägyptische Staat, ein verrückter Imam, hat einfach Israel angezeigt, sie sollen Zins und Zinsen zurückzahlen, das, was sie den Ägyptern geraubt haben. Damals beim Auszug aus Ägypten. Weißt, wenn du betest, jetzt pass auf, wenn du betest, da wirst du verändert. Da erfährst du den Willen Gottes und du sagst, oh Gott, ich unterwerfe mich. Ich habe gar nicht gedacht, dass du so gut mit mir meinst. Dass du so edle Gedanken für mich hast. Es gibt Leute, die wollen immer Gottes Plan verändern. Herr, mach das, so und so weiter. Ich habe in Süddeutschland eine Frau gehabt, die hat immer zu mir angerufen, in jedem Gottesdienst hat sie mich irgendwie drangsaliert. Die hat gesagt, oh, bete für meinen Mann, dass er sich bekehrt. Bis mir irgendwo der Kragen geplatzt ist und hat gesagt, warum willst du, dass dein Mann sich bekehrt? Damit er mich nicht schlägt. Ich habe gesagt, nee, deswegen soll dein Mann sich nicht bekehren. Der soll sich bekehren, damit er in den Himmel kommt und nicht, damit er dich nicht mehr schlägt. Weißt, wir wollen, dass es uns leichter wird, uns besser wird. Gott will uns in sein Reich bringen, in den Himmel. Wenn wir anfangen zu beten, gibt der Herr uns all das, was wir brauchen, und zwar richtig brauchen, richtig benötigen. Ich habe entdeckt, wir können Gottes Pläne nicht ändern, aber Gebet ist das, was Gott an unserem Leben plötzlich ansetzt. Plötzlich verändere ich mich und sage, das ist wunderbar. Das Beste, das Allerbeste ist gerade für mich gut genug. Das hast du alles vorgesehen. Und das erkenne ich, wenn wir beten. Noch schnell ein paar Tipps. Sollten wir einen ruhigen Ort suchen, wo still ist, wo niemand uns auf die Nerven geht, wo uns niemand stört, wo meine Seele mit Gott reden kann, wo nicht jemand zuhört. Guck mal, weißt du, ich bin manchmal seelisch, wenn ich bete. Ich rede dumme Gedanken und schwätze und ja, sehr menschlich. Das wünsche ich mir, das brauche ich und so weiter. Ich spreche die Sprache des Herzens, wenn ich bete, nicht die Sprache der Theologen, obwohl ich ein Theologe bin. Das brauche ich aber nicht sprechen. Allmächtiger Gott, Exzellenz, Majestät. Und dann zeigt mir der Herr seine Pläne. Es ist Heil, es ist Rettung, es ist Freiheit, es ist Erlösung. Wenn Gottes Pläne uns offenbar werden, dann wünschen wir uns nichts mehr. Was anderes. Wir sagen, oh Gott, das ist fantastisch. Fantastisch. Dann wünsche ich nicht mehr. Da merke ich, Mensch, da bin ich wunschlos glücklich. Wie gut hast du gemacht? Das Beste. Josef, als er auf dem Thron der Ägypten saß, dieser Patriarch, weißt du, zuerst ist er durch die Hölle gegangen und als er oben saß, dort auf dem Thron, dann sagt der Brüder, ihr habt böse mit mir gedacht. Ihr wolltet mich in die Pfanne hauen. Ihr wolltet mir das Leben schwer machen. Ihr wolltet mich umbringen. Ihr wolltet, dass ein böses Tier mich frisst. Das habt ihr dem Vater erzählt. Das kam alles raus. Aber Gott hat gut gedacht mit mir. Wenn Josef das vorher gewusst hätte, dann, weißt du, dann hätte das alles viel besser hingenommen. Ich denke, er hat auch die ganze Zeit 20 Jahre mit Gott gehadert. Gott, warum ist mir das passiert? Hätte ich bloß die Träume nicht erzählt, hätte ich bloß die Vision nicht meinem Vater, meinen Brüdern erzählt, mir wäre so viel erspart geblieben. Aber jetzt, was ist? Jetzt sitze ich da, in die Pfanne, in die Grube oder was auch immer sein. Aber wenn wir die Pläne Gottes einmal verstehen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dann wirst du Kraft bekommen. Dann wirst du die Energie bekommen, dass du die Pläne Gottes verwirklichen kannst. Dann wirst du sehen, Leiden, Not, Krankheit, Trübsal, Anfechtung, Versuchung, Misserfolge, die machen mein Leben nicht fertig. Die halten mich. Die halten mich an Gott. Die helfen mir. Und dann kann ich sagen, nicht nur mein Wille, dein Wille geschehe, Herr. Und das ist trostvoll für mich, zu sagen, dein Wille geschehe. Gottes Pläne dienen zu unserem Besten und zum Besten für meine Nächsten. Nicht nur für mich, sondern auch für meine ganze Umgebung. Die Tanten, die Onkels, die Nichten, die Neffen, die Brüder, die Schwestern. Stell dir vor. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was ich diese Woche immer wieder erzählt habe und immer wieder gepredigt habe. Stell dir vor, dir gehört der Baum. Irgendwo im Garten, in deinem Grundstück, dir gehört der Baum mit vielen guten Früchten. Und wenn der Baum dein Eigentum ist, musst du dem Baum nicht die Früchte abkaufen. Hör mir zu, was ich sagen will. Der Baum gehört dir. Das ist ein Bild auf Gott. Gott gehört dir. Du bist ein Kind Gottes. Und der Herr sagt zum verlorenen Sohn in der Geschichte, was mein ist, ist auch dein. Du musst die Früchte nicht abkaufen. Oder unterwürfig bitten, lieber Baum, kannst du mir deine Früchte geben? Ich hätte gerne diesen Apfel oder diese Birnen oder was weiß ich. Der Baum ist dein Eigentum und alle seine Früchte gehören dir. Versteh mal dieses Bild, dieses Gleichnis. Und genauso ist es mit Gott. Wenn Gott, dieser Baum, dein Eigentum ist und du sein Eigentum bist, ihr gehört einander, dann kannst du mit den Früchten machen, was du willst. Sie sind deine Früchte. Und wenn du ein Bürger des Himmels bist, ein Kind Gottes bist, dann ist der ganze Himmel dein Eigentum. Versteh, wenn du es verstehen kannst. Wenn es nicht, lass es bleiben. Wenn der Himmel dein Eigentum ist und du ein Eigentum des Himmels bist, dann gehört es dir. Dann sind auch alle Dinge, was im Himmel und auf Erden sind dein Eigentum. Begreif es. Dann ist Gott dein Vater. Und was ihm gehört, gehört auch dir. Verstehst du das? Was deinem Vater im Himmel gehört, das wirst du eines Tages erben und besitzen. Das kannst du jetzt schon haben. Du musst dich bei ihm, dich nicht als Bettler ankommen, benehmen. Oh, Birnbaum, oh, Apfelbaum, ich brauche ein Äpfelchen. Das ist doch jämmerlich, primitiv. Gott sagt, alles ist euer. Alles ist euer. Und ihr seid Gottes. Alles ist euer. Ich halte nicht von Leuten, die sich immer jammern, mir geht schlecht. Du siehst die Dinge nur schlecht. Wenn du betest, bete nicht um Gaben, das habe ich vorhin gesagt, sondern um den Geber der Gaben. Um den Geber der Gaben. Nicht um das Leben, sondern um den Geber des Lebens. Dann wird das Leben dir alles zufallen. Da stehst du da wie die und nimmst deine Schürze und schüttelst den Baum und da fällt das alles rein. Alle Dinge, die du benötigst. Wisse, der gute Baum gehört dir und du bist Gottes Eigentum. Lebe von dem, was der Baum dir gibt. Genieße seine Früchte. Der Baum gibt dir reichlich seine Früchte. Du musst es nur ernten. Und dann auch weitergeben. Ich danke dir für die Äpfel, die du gebracht hast. Verstehst du? Und wir sind Gott dankbar, dass du so eine Plantage hast. Und das sind Haufen Äpfel. Ihr habt mal dort ein bisschen geerntet, mal vor Jahren. Weißt du, es sind deine Äpfel. Und du kannst mit diesen Äpfeln machen, was du willst. Und so ist auch mit dem Glauben, mit dem Gebet, mit dem Himmel. Es ist dein. Gestern habe ich das Thema gehabt. Wenn wir keine Frucht mehr bringen, Brüder und Schwestern, werden wir abgehauen. Und das möchte ich heute noch ein bisschen unterstreichen, weil gestern waren nicht alle da. Aber das möchte ich einfach sagen. Wenn wir unser Zweck nicht mehr erfüllen, leben wir gefährlich. Du lebst gefährlich. Weißt du, du lebst sehr gefährlich sogar. Du wirst bald ausrangiert. Wenn du nicht erfüllst diese Bedingungen, wofür du geschaffen bist, wirst du abgeschrieben, zum alten Eisen geworfen und durch andere ersetzt. Wenn du deine Frucht nicht mehr bringst. Wir sind geboren, um zu dienen. Wir sind gesegnet, um zu geben, Geschwister. Wir sind da, um Gott zu verherrlichen. Und wenn wir das nicht mehr tun, kommen andere. Und die werden dann Gott auf ihre Art und Weise preisen. Wenn wir nicht mehr geben, werden die Quellen bei uns versiegen und verstopfen, verkalken, was auch immer. Das Geheimnis des Lebens besteht im Nehmen und Geben. Nehmen und Geben. Und nicht nur geben, sondern auch tun. Auch tun. Wenn du nicht mehr dich bewegst, fängst an zu rosten. Dann geht das Bein nicht mehr, dann funktionieren die Hände nicht mehr, funktioniert nicht mehr der Nacken. Wenn du dich nicht mehr bewegst, wirst du krank und wirst in kurzer Zeit sterben. Bitte mach dich bereit, schreibe ein Testament. Wir haben alle Voraussetzungen für ein gutes Leben. Gott hat uns alles gegeben. Und jetzt heißt es, beweg dich. Arbeite. Wir müssen nicht nur bedienen und wir müssen auch die Dinge gebrauchen, uns bedienen lassen. Wir müssen auch diese Dinge gebrauchen. Wenn du keine Gebetserhörungen mehr hast, wirst du bitter, sauer, an Gott enttäuscht. Er versteht mich nicht. Er kümmert sich nicht um mich. Ihn gibt's auch gar nicht. Verstehst du? So wirst du sogar rebellisch. Und nur noch der Stressfaktor bestimmt dein Leben. Und die machen mir alles Stress. Die wollen alles von mir. Ein Baum trägt reichliche Früchte. Auch wenn die Lausbuben manchmal in Steine gegen den Baum werfen. Ja. Dein Baum trägt die Früchte. Du musst nur ernten. Empfangen. Etwas erwarten. Und der Bauer erwartet. Aha, jetzt blüht er, jetzt hat er Blätter, jetzt schlägt das aus, jetzt ist Frühling. Aber im Herbst, da werden wir was ernten. Erwarte. damit du etwas empfängst und diese Sachen aufarbeiten und verwerten kannst, einsetzen kannst, was auch immer es sein mag. Wenn du für deine Umgebung kein Segen mehr bist, bitte hör mir gut zu, kannst nachher böse sein auf mich. Wenn du für deine Umgebung kein Segen mehr bist, wirst du ein Fluch für deine Umgebung. In aller Liebe wirst du ein Problem, eine Last für deine Umgebung sein. Gott hat uns berufen, ein Segen zu sein, einfach zu dienen, Freude auszustrahlen, Gehilfe zu sein. Wenn du das nicht mehr bist, wirst du bald entsorgt, Entschuldigung, entfernt wie dieser unfruchtbare Baum in der Bibel. Jesus steht vor dem Feigenbaum und sagt, 3 Jahre gehe da vorbei. Ich finde keine einzige Feige an dir mehr rum. Und dann sagt Jesus, verflucht seist du, an dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Schrecklich. Ich möchte nicht dieser Feigenbaum sein. 3 Jahre versucht und nochmals versucht und nochmals umgegraben, nochmals gedüngt, nochmals begossen, noch irgendwie was bisschen besser behandelt. Haut ihn ab. Warum nimmt er noch Platz weg? Beten ist, und das ist, was ich rüberbringen wollte, beten ist, erwecke deine Gaben, aktiviere deine Gaben, deine Fähigkeiten, nütze deine Möglichkeiten, egal was es ist, und erlebe die Realitäten, die Gott für dein Leben bestimmt hat. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in diese Welt hineingestellt hast. Du hast jedem Einzelnen einen ganz besonderen Auftrag gegeben. Wir sollen bitten und empfangen. Wir sollen anklopfen und du hast gesagt, es wird euch aufgetan werden. Wir sollen suchen und wir werden finden. Und ihr habt nicht, das ist ein Vorwurf, eine Anklage gegen dein Volk, gegen deine Kinder. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Lieber Heiland, mach uns zu Gläubigen, Betern, zu gläubigen Empfängern, zu gläubigen Menschen, die das realisieren, was sie begriffen haben, was sie erkannt haben, was ihnen von Gott offenbart worden ist. Herr, ich danke dir für dein Wort auch heute Morgen und ich will dich loben und preisen. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr Jesus. Der Name, der über alle Namen ist. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute Morgen auch die Menschen segnest, die noch geschlafen haben im Geiste, die einfach passiv waren, die einfach vor sich dahin gerostet sind. Herr Jesus, du wirst sie aktivieren, du wirst sie auf Hochglanz bringen, du wirst das Optimalste aus ihrem Leben machen, du wirst das Beste für deine Kinder, für dein Volk, für deine Gemeinde. Ich segne die, die vom Hause Gottes sind. Halleluja. Amen. Amen. Preis Gott.